Das Thema von heute ist ziemlich provokant, aber es ist auch gut so. Denn die Geschichte von Jericho ist ein Baustein dieser Geschichte, die wir gleich betrachten werden im Alten Testament. Und es hört sich natürlich gut an, ne, dass Jericho wird zerstört, wir haben einen barmherzigen und großartigen Gott. Weiß jemand, wer aus Jericho überlebt hat? Wenn ihr gut aufgepasst habt. Mike? Rahab und ihre Familie. Und der Rest? Ist gestorben. Plötzlich an Versagen, Herzversagen, oder?
Nein, weil die Mauern umgekippt sind.
Weil die Mauern umgekippt sind. Und der Rest? Sind alle von Mauern erschlagen worden? Was meinst du? Nee. Wir gehen auch nicht ins Detail, aber jeder, der sich was denken kann, der weiß genau, wie so eine Schlacht gewonnen wird. Also, die Frage, warum so grausam Gott? Und ich glaube, diese Frage ist bei jedem von euch vielleicht schon mal aufgetreten. Warum so grausam? Und jeder, der das Alte Testament liest, der wird schnell feststellen, dass da nicht Friede, Freude, Eierkuchen herrschen, sondern eben Grausamkeit, Realität der damaligen Zeit auch geschuldet, keine Frage, sicher. Aber wie kannst du das theologisch einordnen? Wie bin ich drauf gekommen? Und zwar hatte ich einen Psalm gelesen, Psalm 106. Wir werden heute ein bisschen mehrere Texte lesen und ich kann dich wirklich nur ermutigen, bleib wirklich bis zum Ende dran. Denn wenn du an diesen Gott nicht glauben möchtest, dann möchte ich dich trotzdem bitten, so fair zu bleiben, um das zu hören, die Position, wie Gott sich beschreibt. Und dann mit deiner Position, ich werde am Ende der Predigt drauf eingehen, und dann kannst du einen Vergleich machen. Du kannst schauen, ob du recht hast oder selbst wenn du keine Bewertung abgeben möchtest, ob du dich vielleicht einfach prüfen möchtest, ob deine Gedankengänge wirklich korrekt sind. Und das ist ganz wichtig. Ich hatte damals eine Frage, eine medizinische Frage, und ich kam nicht weiter, habe das Gesundheitsministerium angeschrieben, weil ich das wissen wollte. Das war mir nicht egal. Und es kam eine Nachricht zurück, und ich meine, es waren 160 Seiten. Und dann stand ich da und habe überlegt, will ich es wirklich wissen oder will ich es nicht wissen? Ja, das geht auch, keine Frage. Aber wenn ich es wissen will, und es geht um Kinder, dann macht man sich schlau. Und hier geht es darum, warum so grausam Gott. Die Bibel hat ein bisschen mehr Seiten als 160, aber ich möchte dich ermutigen, bleib wirklich bis zum Ende dran. Ich lese den Psalm kurz vor, es ist ab Psalm 106, wir beginnen ab Vers 6 bis zu Ende und danach steigen wir mal ein in eine Geschichte, in eine grausame Geschichte. Vielleicht für die Kinder heute ein bisschen spannender als für die Eltern. Wir schauen mal, ja. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt, unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob, aber sie vergaßen seine Werke bald. Sie warteten nicht auf seinen Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste, versuchten Gott in der Einöde, und er gab ihnen, was sie forderten. Aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen, und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Da tat sich die Erde auf und verschlang Datan und bedeckte die Rotte Abirams. Feuer verzehrte ihre Rotte, eine Flamme versenkte die Gottlosen. Sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten denen ihre Herrlichkeit war gegen das Abbild eines Stieres, das der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hat in Ägypten, Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinen Worten nicht, sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn. Da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste und ihre Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder. Und sie hängten sich an den Baal Peor und aßen Opfer der toten Götzen und sie reizten mit ihrem Tun. Da brach die Plage unter ihnen aus, aber Phinehas trat auf und übte Gericht, so dass die Plage aufgehalten wurde. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, auf alle Geschlechter in Ewigkeit. Und sie erzürnten ihn am Hadarwasser, und es ging Moses schlecht um ihretwillen, denn sie erbitterten sein Gemüt, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Sie vertilgten die Völker nicht, wie ihnen der Herr geboten hatte, sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke. Sie dienten ihren Götzen und diese wurden ihnen zum Fallstrick und sie opferten ihre Söhne und ihre Tochter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, nämlich das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Sie machten sich unrein mit ihren Werken und begingen Hurerei mit ihrem Tun. Da brannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk. Und er verabscheute sein Erbteil. Er gab sie in die Hand der Heidenvölker, dass ihre Hasser über sie herrschten. Und ihre Feinde bedrückten sie und sie wurden gedemütigt unter ihrer Hand. Er errettete sie oftmals, aber sie widerstrebten ihm mit ihren Plänen. Sie sanken immer tiefer durch ihre Ungerechtigkeit, aber er sah ihre Not an, als er ihre Schreie hörte, und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Rette uns, Herr, unser Gott, sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen, Amen, Halleluja. Habt ihr mitgezählt, wie viele Tote wir allein in diesem Kapitel haben? Die Geschichte, die David oder der Psalmist hier kurz zusammenfasst, in einigen Versen ist die Geschichte auf der Weltkarte, spielt sich da um den Dreh ab. Und zwar geht es um das Volk Israel. Er beschreibt Stationen. Und das ist ungefähr die Route. Wir wissen oder wir kennen nicht alle Punkte, aber das ist ungefähr die Richtung oder die Strecke, die das Volk Israel in der Wüste gewandert ist. Und ich möchte dich auf diese Reise mitnehmen. Und die Stationen, die uns jetzt allein in diesem Vers, in diesem Psalm bekannt gegeben sind. Das Schilfmeer ist bekannt. Und ich habe immer diese Diskussion zu Hause, wenn ich in der Bibel lesen möchte, dass die Kinder sagen, oder gerade mein Sohn, ich sage jetzt nicht den Namen, ich kenne alle Geschichten. Ja, ich gebe es recht, weil wir auch Eltern vielleicht bewusst die Geschichten erzählen, die wir kennen. Ist doch klar, wir können nichts Neues erzählen, wenn wir es nicht selber lernen. Das Schilfmeer ist bekannt, oder? Die Söhne Korachs, schon mal gehört? Da habe ich euch. Da macht die Erde sich auf und die fallen alle rein. Die ganze Gemeinde nimmt Abstand von dieser Familie, dann Mose sagt, was passieren wird und die Erde öffnet sich und die fallen alle da rein. Das goldene Kalb ist bekannt, wahrscheinlich bekannter. Ja. Wo Mose auffordert, jeder schnappt sich sein Schwert und dann haut er links und rechts seine Familie, seine Brüder, seine Onkel, alle, die beteiligt waren, um. Ist auch bekannt? Aha. Der Unglaube vor dem Einzug ins verheißene Land. Wir kennen die Geschichte. Die Kundschafter kommen zurück. Die 10 erzählen Lügen. Die 2, Josua und Kaleb, sind dafür, dass sie ins Land gehen. Die 10 überstimmen das Volk. Und zur Strafe müssen sie für jeden Tag, den sie im Land Kanaan waren, ein Jahr durch die Wüste laufen. Und sie laufen 40 Jahre diese Strecke, die wir eben gesehen haben. Der Baal Peor. Ja, die haben Götzendienst gemacht. Und dann kommt einer mitten und schleppt von den heidnischen Völkern eine Frau ins Lager und er geht mit ihr ins Zelt und will sich mit ihr vergnügen. Und dann kommt dieser Pinea, nimmt seinen Spieß und durchbohrt beide, die sich gerade vergnügen. Das sind Geschichten, die kennen, also ich kannte sie nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn die Bibel das beschreibt, dann hat das einen Grund. Und dem Grund muss man sich stellen, denn wenn es einen grausamen Gott gibt oder einen Gott gibt, der diese grausamen Dinge beschreiben lässt, dann hat das einen Grund. Und das ist der Ansatz, den ich einfach verfolgen möchte. Und diese Geschichte, dieser Psalm, der beginnt, diese Reise beginnt noch viel, viel früher. Ich möchte dazu einen Text lesen, damit wir verstehen, wo wir diese Zeitskala einzuordnen haben. Ganz links auf der Karte Abraham, zu dem der Text spricht. Dann haben wir Mose, das sind einige Stationen, David, die Zeit, wo der Psalm geschrieben worden ist. Und dann am Ende Jesus Christus. Das ist ungefähr so die Zeitschiene, dass man einordnen kann. Und der erste Text, okay, dann habe ich ein bisschen zu schnell. Der Bibeltext Nummer 1, den ich gerne vorlesen möchte, der spricht nämlich genau zu diesem eben Abraham. Dort, wo die Reise losgeht. Da sprach Gott zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen und du sollst im Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder herkommen, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen ist und es finster geworden war, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat, die Keniter, die Kinesiter, die Kadmoniter, Hethiter, Peresiter, Rephaiter, Amoriter, Kanaaniter, Girgasiter und die Jebusiter. Alles Stämme, die Gott Abraham versprochen hatte, dass seine Nachkommen diese Stämme ausradieren sollten. Nochmal die Zeitskala, du kannst schauen, Abraham, vielen Dank an das Technikteam, Abraham, an den Gott diese Sachen spricht, wir erinnern uns jetzt im Text, 400 Jahre werden vergehen und danach wird das Volk ausziehen, um das Land in Besitz zu nehmen. Die Bibel berichtet, warum Gott Abraham auswählte. Sie erzählt von seinen Schwächen, die Bibel verheimlicht es nicht, wie er gelogen hat, wie er getrickst hat. Aber wir wissen auch, dass Abraham dieses Versprechen von Gott niemals leibhaftig gesehen hat, denn er ist vorher gestorben. Er hat das Land zwar gesehen, aber auch kurz vor seinem Ende, beziehungsweise er hat das Versprechen von Gott, die Landeinnahme, niemals leibhaftig spüren können. Wir wissen, dass er Kinder hatte, Isaac und Ismael. Auch mit seinen Nebenfrauen hatte er noch einige Kinder. Wir wissen, dass Isaac der verheißene Sohn war, auch Ismael ein Sohn der Verheißung war, aber in einer anderen Form. Aus beiden seinen Nachkommen sind große Völker entstanden, sind auch bis jetzt andauernde Konflikte. Ich werde das später vielleicht nochmal aufgreifen, wenn wir die Zeit haben. Abraham gilt als der Vater der muslimischen Religion, des jüdischen Weltbildes, des Judentums, danke, und des Christentums. Und wir wissen, dass Abrahams Nachkommen, Isaak und Jakob, im Lande Ägypten wohnten. Sie sind dorthin gezogen aufgrund einer Hungersnot, weil Josef war schon da. Und sie haben dort ihre Zelte aufgeschlagen, haben Land bekommen. Sie sind mit 70 Mann nach Ägypten gezogen und sind da groß geworden und haben eben 400 Jahre dort verbracht, sind zu einem großen Volk geworden, haben das Land Ägypten quasi zahlenmäßig übertroffen und davor hatten die Ägypter Angst, haben sie in Gefangenschaft genommen, sie mussten Dienst errichten. Sie wurden gefangen gehalten, 400 Jahre, bis eben Mose kam und das Volk aus diesem Land herausführen sollte. Und genau hier schließt sich der Kreis und wir sind bei Psalm 106, wo der Schreiber diese Geschichte wiederholt uns in Erinnerung ruft. Und wir darüber nachdenken können. Mose wird von Gott erwählt. Er geht zum Pharao und wir wissen, die Kinder kennen die Geschichten bestimmt richtig gut. Wie viele Plagen gab es in Ägypten? 6 oder 7? Tim, was meinst du? Bist sicher? Genau, 10 Plagen. Die Reihenfolge ist erstmal nicht so wichtig. Was wir festhalten können, es sterben Tiere. Trinkwasser wird schlecht, es gibt eine Not, ist nicht nutzbar. Hagel und Ungeziefer zerstören Ernte, zerstören Menschen, zerstören Eigentum. Und letzten Endes gibt es in jedem Haus, in jeder Familie ein Todesopfer. Und bis am Ende der Pharao sagt zu Mose, haut ab, geht einfach und verzieht euch. Klar, es ist von Gott gelenkt, aber was kostet dieser Auszug alleine, bevor es überhaupt losging an Menschenopfern? Die Bibel berichtet, es werden 600.000 Mann gezählt, die marschieren konnten, Frauen und Kinder gar nicht mit eingerechnet. Ich kenne jetzt die aktuellen Schätzungen nicht, aber ich kann davon ausgehen, dass wir mindestens das Doppelte haben an Menschen, die ausziehen. Kinder mit dazu gerechnet. Also müsst ihr euch vorstellen, knapp über 1 Million, lasst es 1,5 sein, ich weiß es nicht genau. marschieren einfach los. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Zeltfreizeit mitgemacht hat. Das ist mit 10 Personen schon anstrengend. Wenn einer noch krank wird, ist das Ganze ein Horror. Und ich denke immer, wenn ich diese Texte lese und in der Bibel kommt das Wort Zelt vor, denke ich immer an unsere Männerfreizeit vor einigen Jahren, wie einige Bauchkrämpfe hatten, weil wir auf dem Weg einen Brunnen oder einen Trog gefunden hatten und die meinten, wir müssen da Wasser trinken und keine Ahnung, was alles zusammenkam. Es war eine Horrornacht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Millionen Menschen ziehen aus durch die Wüste und sie brechen ihr Zelt ab, brechen es auf, dann gehen sie weiter und durch die Wüste. Und das Krasse ist, niemand von diesen Leuten, und die Bibel hat berichtet, dass die Leute wurden gezählt ab 20 Jahre und aufwärts. Niemand von dieser Generation hat diese Reise 40 Jahre durch die Wüste überlebt. Niemand. Bis auf Josua und Kaleb. Die durften ins Land. Und wie gesagt, die Generation, die damals unter 20 war, die sind in der Wüste natürlich älter geworden, die durften das Land ererben. Alle anderen starben aufgrund ihres Ungehorsams dort in der Wüste. Wir lesen den zweiten Text aus 5. Mose 7. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, kommt die Aufzählung wieder, Hethiter, Girgasiter, Amoriter, die Kananiter, die Pheresiter, die Heviter und die Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen, und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch vertilgen. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen, ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums bist für ihn. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vertilgt ihm ins Angesicht. So bewahre nun das Gebot und die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Da spricht Gott zum Volk während der Reise. Diese 7 Völker, die werden alle erwähnt, soll Israel vernichten. Und Israel greift diese Völker an auf der Reise, aber sie führen den Befehl Gottes nicht aus. Sie lassen einige am Leben. Und wir haben im Psalm 106 gelesen, was passiert. Am Ende opfert dieses Volk die eigenen Kinder. Ich werde erst darauf nicht im Detail eingehen, aber dazu sind Menschen fähig. Wie gesagt, noch 2 Texte oder ein Text mehr aus 2. Mose 34, Vers 10. Da sprach er, siehe, ich mache einen Bund, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchterregend soll das sein, was ich mit dir tun will. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter und die Kananiter vertreiben, sowie die Hethiter, Pheresiter, Heviter und die Jebusiter. Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen, ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschera-Standbilder ausrotten. Es wiederholt sich. Aber hier kommt noch ein Zusatz. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren, ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihren Opfern isst und deinen Söhnen ihre Tochter zur Frau nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Du sollst dir keinen gegossenen Götter machen. 5. Mose 4, Abvers 1. Nun Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott euren Vätern gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor, die Geschichte mit dem Speer, getan hat. Denn alle, die dem Baal Peor nachfolgten, hat der Herr, dein Gott, aus der Mitte vertilgt. Es waren insgesamt 24.000 in der einen Geschichte. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, lebt alle heute noch. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn daran besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen? Wo ist solch ein großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben. Und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie, zuhören, deinen Kindern und Kindeskindern verkündigen. An dem Tag, als du vor dem Herrn, deinem Gott, standest am Berg Horeb, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse, damit sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und damit sie auch ihre Kinder unterweisen. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berg. Aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein, der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte, und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafel. Und der Herr gebot mir zu jener Zeit, dass ich euch die Satzungen und Rechtsbestimmungen lehre, die ihr tun sollt in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines Vogels, der im Himmel fliegt, das Abbild irgendeines Wesens, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser ist, tiefer als die Erdoberfläche. Dass du auch deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern und dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet, wie es heute der Fall ist. Und der Herr war um euretwillen so zornig über mich, über Mose, der es schreibt, dass er schwor, ich sollte nicht über den Jordan gehen, noch in das gute Land kommen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, sondern ich muss in diesem Land sterben und darf nicht über den Jordan gehen. Ihr aber dürft hinübergehen und jenes gute Land in Besitz nehmen. So hütet euch nur, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat, und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wenn du nun Kinder und Kindeskinder zeugst und ihr euch in dem Land eingelebt habt und verderblich handelt und euch ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt und das tut, was Böses in den Augen des Herrn, eures Gottes, dass ihr ihn entzürnt, So rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen, und es wird eine geringe Zahl von euch übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegtreiben wird. Dort werdet ihr den Göttern dienen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen noch hören, noch essen noch riechen. Wenn du aber von den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Ziemlich harter Tobak für einen schönen Sonntag. Ein eifersüchtiger Gott, ein verzehrendes Feuer, der das ganze Volk in der Wüste verschmachten lässt und eine nächste Generation einziehen lässt. Kann das gut gehen? Was denkst du dabei, wenn du diese Stellen liest? Ein Gott, der sich ein Volk aussucht, um andere zu bestrafen, der scheinbar Wertigkeiten unter den Völkern hat. Ein Gott, der mit diesen Attributen sehr viele Menschen, Christen, die sie so genannt haben, die diesen Gott verstoßen haben, gesagt haben, mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Ich habe vor kurzem eine Reportage auf der Autofahrt gehört. Ein Mensch, der überzeugter Nachfolger war, Dinge getan hat und sagte, er hat das Alte Testament gelesen und hat er mit seinem Glauben abgehackt. Ein Gott, der Kulturen auslöscht oder auslöschen möchte, selbst seinem erwählten Volk eine Zerstreuung vorhersagt, wenn er diesen Befehl nicht ausführt. Ich hätte auch für diesen Sonntag euch gebeten, die meinen WhatsApp-Status gelesen haben, einfach Rückmeldung zu geben. Warum glaubst du an den biblischen Gott? Ich weiß nicht, ob du die Stellen schon vorher kanntest, bevor du eine Antwort geschickt hast. Ich lese mal kurz vor, was an Rückmeldung kam. Die Frage war, warum glaubst du an diesen biblischen Gott? Und wenn du nicht dran glaubst, warum glaubst du nicht dran? Leider habe ich aus der Richtung keine Rückmeldung bekommen. Deswegen hoffe ich, wenn du heute zuschaust, vielleicht schreibst du mir noch. Man kann Gott vertrauen, war ein Punkt. Er hat sich bewährt. Der nächste. Gott ist der Grund, dass ich lebe. Durch eine höhere Macht hat das Leben, ohne eine höhere Macht hat das Leben keinen Sinn. Der Gott der Bibel liefert Antworten, warum wir da sind, was wir tun, wohin wir gehen zum Beispiel. An wen sollte ich mich sonst wenden? Wer sonst verspricht mir ewiges Leben? Ich glaube an Gott, weil die Natur ein deutliches Zeugnis gibt. Die Natur setzt einen Schöpfer voraus. Ich glaube an Gott, weil die Bibel schlüssig ist, sie profitieren hält. Ein interessanter Satz, die auch uns Menschen einbindet, ein waghalsiges Experiment, eine Variable, die wechselhaft ist, und eine Bibel uns hinterlassen hat, die sich historisch prüfen lässt. Ein Grund, warum dieser Mensch an Gott glaubt, weil die Bibel überzeugend ist, weil Gott allgegenwärtig ist, Licht ins Dunkle bringt, weil Gott gut ist, weil Gott Schönes noch schöner macht, weil Gott ein Künstler ist, der den Menschen malt, ohne einen Rahmen drumherum. Er ist dynamisch. Er grenzt den Menschen nicht ein. Gott beflügelt, Gott gibt Kraft. Es hat Vorteile, sagt der eine. Ja, ein Schmarotzer, oder? Nein. Kleiner Scherz. Es hat Vorteile, da Gottes Wort gut für mich und die Menschen ist. Aha. Nicht nur die Sicht auf mich, sondern auch für die Menschen. Das Universum kann unmöglich zufällig entstanden sein. Derjenige, der alles geschaffen hat, wird wissen, was ich als Mensch brauche. Und als letzten Punkt, ich kann mich auf Gott 100.000%ig verlassen, an seine Gesetze, die vor 1000 Jahren Gültigkeit haben, aber auch heute noch gültig sind und ein Fixpunkt ist, der felsenfest steht. Kurze Frage an die jetzt zuhören, die mir geschrieben haben. Kanntet ihr die Stellen? Keiner von diesen Rückmeldungen sagte, ich glaube an Gott, weil er grausam ist, weil er so. Interessant. Entweder habt ihr eine andere Bibelübersetzung als ich oder kennt die Stellen nicht. Wie ist das zu erklären? Was haben wir auf einmal für Gottesbilder, die hier zusammencrashen? Wir kennen vielleicht eher den lieben Gott, ja, die schöne Arche, da guckt eine Giraffe raus und er rettet diese Familie. Und alle, die drumherum absaufen, die sind natürlich nicht bebildert. Jericho, die Geschichte, ein Beispiel. Der Achan, der in dieser Stadt Beute mitgenommen hat, obwohl er es nicht durfte, wird beim nächsten Kampf ertappt, weil die verlieren und die fragen sich, warum. Und die holen die ganzen Stämme, die holen die ganzen Sippen, die Familien. Am Ende kommt es raus, er hat das gestohlen. Und die sammeln seine ganzen Familie, tun ihn raus, steinigen ihn und verbrennen das, die ganze Familie. Wegen Silber, Goldbarren, einen schönen Mantel, glaube ich, war er noch bei. Oh, was ist das für ein Gott. Wie kann man das auf eine Linie bringen? Wie kann das funktionieren mit den Aussagen, die wir eben gehört haben von überzeugten Christen-Nachfolgern, Christus-Nachfolgern? Angenommen, und jetzt bist du gefordert, der du mir nicht geschrieben hast, angenommen, es gibt keinen Gott. Dann wären, und das musst du schlussfolgern, das würde ich auch tun, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles, was wir eben gehört und gelesen haben, einfach nur ein schönes Märchen. Es war einmal, und wenn sie nicht gestorben sind, leider sind alle gestorben, oder waren diese Kommentare nur Einbildung? Oder bilde ich mir ein, wenn da nur ein Pastor sagt, wo er letztes Mal die Krebsdiagnose bekommen hat und er wird geheilt, er kommt wieder und sagt, Gott hat mich durchgetragen und auf einmal ist der gleiche Mensch wieder befallen. Als meine Frau letztes Jahr krank war, haben wir uns auch gefragt, warum das so ist. Woran macht sich mein Glauben fest? An einer Krankheit, an Umständen? Bilde ich mir nur ein, dass Gott hilft oder haben vielleicht doch Ärzte geholfen? Und ja, jeder trägt sein Päckchen dabei, keine Frage. Wir sind froh, dass wir Ärzte haben. Ist es nur Wunschdenken, dass wir sagen, wir haben einen liebenden Gott? Ist es Wunschdenken, ein frommes Gerede? Ist es vielleicht einfach nur Blindheit, dass wir die Stellen, wo es so knifflig wird, einfach, oh, das ist noch ein anderer Psalm 23, hat Jonas vorgelesen, ist viel schöner, der erstmal hier, so toll. Wenn du nicht an Gott glaubst, hast du nicht viele Möglichkeiten. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann siehst du vor dir in der Kamera einen fortgeschrittenen Einzeller. Ein bisschen später, also ein paar Millionen Jahre später, Kinder auf der Karte ganz links unten, das sind unsere Vorfahren. Kein Adam, kein Eva, sondern nur ein Adam. Wo Eva herkam, lässt die Evolution offen. Ich mache es vielleicht ein bisschen lustig, aber ich möchte, dass das wirklich der Kontrast hergestellt wird. Denn selbst dieser primitive Einzeller, den die Evolutionslehre vehement vertritt, der muss ja irgendwo hergekommen sein. Und selbst wenn das alles stimmen sollte und das Ganze zufällig entsteht, dann bleiben trotzdem jede Menge Fragen offen und wir werden darauf später eingehen. Das ist so das, was man heute in der Schule lehrt. Und wer glaubt, dass die Schule neutral ist, der hat sich ganz gewaltig getäuscht. Gibt es jemanden von euch, der in der Schule keinen Evolutionsunterricht hatte? Zwei Meldungen, eine Meldung. Okay, du hast dich abgemeldet vom Religionsunterricht oder von der Biologieunterricht oder gab es das, wurde es gar nicht erwähnt? Okay, sollt ihr das erklären oder kann man sehen? Also links unten ist doch ganz einfach zu verstehen, ein Einzeller, es dauert halt nur Zeit und ganz rechts oben kommt irgendwann der Mensch. Absolut logisch, absolut erklärbar. Voll erklärt. Ich will es nicht weiter ausschmücken, aber das ist das Bild, was man haben oder was die Welt hat, wenn es Gott ausklammert. Ich will es nicht überstreiten, welches Gottesbild dahinter steckt, aber das ist eine Möglichkeit und das ist bis heute eine Theorie. Ist noch nicht falsifiziert, ist nicht bewiesen. Wenn der Gott der Bibel eine Erfindung ist, dann ist diese Geschichte eine Erklärung, warum du heute auf dieser Welt bist. Und wenn das deine Weltanschauung ist, dann bin ich bei dir, dann gibt es keinen Gott der Bibel, denn es macht keinen Sinn. Wenn alles zufällig entstanden ist, dann braucht es keine Erklärung. Wenn es keine höhere Gewalt gibt, wenn Mutter Natur alles von selber regelt, dann braucht es natürlich keinen Gott. Diese beiden Systeme schließen sich völlig aus. Es bedeutet jedoch auch, wenn es keinen Gott gibt, wenn es keinen Schöpfer gibt, so wie die Bibel es lehrt, egal ob er grausam ist oder lieb, das ist erstmal völlig wertfrei, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es in unserem Leben kein konkretes Ziel, worauf wir uns hin entwickeln. Dann gibt es kein konkretes Ziel, dann ist das wirklich eine Reihenfolge, die wirklich am Ende den Menschen hervorgebracht hat. Und ich frage mich, was kommt nach dem Menschen, warum? Ich hätte gerne Flügel. Also ich finde, ein Mensch, der fliegen könnte, wäre eigentlich eine höhere Entwicklung. Kinder, stimmt ihr mir zu? Wenn wir fliegen könnten, das wäre mega. Ein Traum. Da wären die Grünen beruhigt, wir brauchen kein Auto mehr fahren. Also eigentlich, ich würde als Mensch erwarten, seit 7 Millionen Jahren, dass sie bei Menschen was tut, wenn wir nach der Tabelle gehen. Zumindest Schwimmhäute oder irgendwas, dass wir viel genialer schwimmen könnten. Wir haben hier so viele Bruchsperren. Eigentlich müsste man erwarten, hier müsste sich irgendwo mal was tun in der Geschichte unseres DNA-Pools. Es passiert nicht. Aber wo eine Absicht, ein Design, eine Struktur zu erkennen ist, eine Entwicklung, ein Ziel, dann lässt sich vermuten, dass da ein Schöpfer hinter steckt. Jemand, der einen Plan hat, eine Absicht hat, ein Ziel. Provokative Frage, warum wehrst du dich, wenn dich jemand angreift? Hat sich schon jemand geprügelt? Ihr könnt euch melden, weil in der Kamera kann man es eh nicht sehen. Ich werde euch nicht verraten. Einer aus dem Leitungsteam, Donnerwetter. Okay, hat dich jemand angegriffen? Martin, bist du frei? Willst du das berichten? Hat dich jemand angegriffen?
Ja, also.
Du hast ja provoziert.
Ich habe ja nicht mal einmal geprügelt.
Ah, okay. Dann ist das ein Thema für heute Abend zur Gemeindestunde vielleicht. Also, warum wehrt man sich, wenn man angegriffen wird? Denn wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich so ein Kampf völlig in Ordnung. Der Stärkere gewinnt, hat die Oberhand. Und das ist auch das Ziel. Die Menschheit muss sich ja irgendwo am Leben halten, die muss sich weiterentwickeln. Nur der Stärkere setzt sich durch. Nach der Prämisse sollte man eigentlich hinausgehen, sich um die Haare prügeln, um die Wette prügeln, denn dann weiß man, wer am Ende die Menschheit retten wird, der Stärkere. Kinder, macht es nicht. Ihr seid nicht mehr der Stärkere. Ich habe zum Beispiel provokant Menschen gefragt, ob die was dagegen hätten, wenn deren Partner sie betrügen würde. Nach dem evolutionistischen Weltbild ist es nur normal, das kennen wir aus dem Tierreich, dass sobald die Sonne rauskommt, sobald es Frühling wird, sobald die Stimmung da ist, dass Tiere sich einfach vermehren, ohne nachzudenken. Und das sollte man annehmen, müsste beim Menschen ja auch so sein. Denn wie kommt sonst eine höhere Entwicklung zustande, außer dass Menschen den gleichen Weg gehen wie Tiere? Und komischerweise habe ich noch keinen Menschen getroffen, der sich wie mal es egal, dass wenn sein Partner, falls sein Partner ihn betrügen würde. Es ist interessant, dass wir genau die gleiche Eifersucht haben, die Gott in der Bibel beschreibt. Und die Sprüche sagt sogar, es gibt kein Geschenk für jemanden, der eine Frau betrogen hat, dass du ihn beschwichtigst. Das mag ein Mann nicht. Es ist nicht möglich, dass man das akzeptiert. Das heißt, mit einem einfachen Beispiel ist dieses ganze Weltbild der Evolution eigentlich dahin, weil niemand glaubt das oder lebt das, was er eigentlich glaubt, nämlich eine Weiterentwicklung. Und wenn es aber tatsächlich so ist und du würdest das Weltbild der Evolution vertreten und danach leben, dann hättest du kein Problem damit. Dann würdest du dich freuen, wenn jemand anders deinen Partner nimmt und die Menschheit am Leben bleibt. Das ist das Ziel, scheinbar. Aber wir wissen aus der Historie, jeder selber, wenn man betrogen wird, dann packt das ein. Dann hat man Rachegedanken, dann ist man wütend und denkt man nicht an Vergebung, zumindest nicht direkt. Und ich hoffe, du bleibst noch am Ball. Die Evolution hat wunderbar zugeschlagen. Sie kümmert sich um eine natürliche Bereinigung. Das kennen wir alle aus der Schule, Selektion, Mutation. Völlig normal, dem Weltbild nach, dass alles zufällig entstanden ist. Wir haben ja eben gelesen, dass Israel Kinder geopfert hat. Handlungen haben sie von den Völkern übernommen, die sie eigentlich ausrotten sollten. Warum? Weil diese Menschen ihre Kinder geopfert haben und Israel sollte ein Werkzeug sein, diese Völker zu zerstören. Gott hat sie wegen dieser schrecklichen Dinge dorthin gebracht und sie übernehmen stattdessen genau diese Sachen. Bleibt dran. www.bundesärztekammer.de, da gibst du deine Postleitzahl ein und suchst nach Kliniken und Praxen, die Abtreibung vornehmen. Das ist die Karte, die ausgespuckt wird. Ich möchte es jetzt nicht bewerten, denn ich weiß, es gibt sehr wohl Fälle, wo Frauen wirklich Missbrauch erleiden, wo Frauen vergewaltigt werden. Das sind ungefähr 1% von 100.000 Abtreibungen, die jährlich in Deutschland stattfinden. Kinder werden geopfert, aber auf einem anderen Wege. Ich möchte hier an der Stelle einfach nur Hilfe anbieten. Es gibt online sehr viel Hilfe und wir als Gemeinde, ich lade euch ein, am 18. September in diesem Jahr gibt es eine Reise, eine Demo in Berlin, das Recht auf Leben. Das ist unsere Hauptstadt. Und jeder, der Berlin kennt, der schon mal in Berlin war, den wundert diese Grafik überhaupt nichts. Hamburg, ähnliches Bild, die Stadt mit den meisten Singles, mit den meisten, ja, unkompliziertesten Lebensbeziehungen. Wir kennen die Reeperbahn und. Zwischen dem 6. vorchristlichen bis zum 19. nachchristlichen Jahrhundert gab es ungefähr 40 Millionen Kriegstote und 133 Millionen Tote durch Terror, Massaker, Verbrennung. Also alles die Dinge, die quasi nicht direkt eine Kriegshandlung sind, sondern Mord, mal ebenso. Kolumbien, Drogenkriege etc., völlig egal. Allein im 20. Jahrhundert gab es hochgerechnet 110, also fast das Dreifache an Kriegstoten und 192 Millionen Massenmorde. Das 20. Jahrhundert, das Zeitalter der Aufklärung, ich wiederhole es mal gerne, der Aufklärung ist das Jahrhundert mit der größten Gewaltrate in der Geschichte. Also wir halten fest, je mehr Menschen aufgeklärter werden, desto mehr Kriege können sie machen. Je schlauer Menschen sind, desto mehr Waffen können sie herstellen. Desto abartiger wird es, desto besser ist die Entwicklung. Oder wie soll man das jetzt? Ich kriege die Weltbilder nicht zusammen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier im Kontrast darstellen möchte. Auch hier die Kids wieder. Kennt noch jemand von euch aus dem Geschichtsunterricht diesen Mann? Okay, ich habe tatsächlich schon Leute erlebt, die können mit dem Namen nichts anfangen. Es ist Adolf Hitler. Und für uns, die wir aus Russland, eine Geschichte in Russland haben, ist dieser Mann ein ganz kleines Licht. Denn wir kennen Stalin. Und ich meine, der war bei 60 Millionen Todesopfern, glaube ich, in seiner Regierungszeit. Also durch seine Politik. Dieser Mann hat ein bisschen weniger. Aber was mich fasziniert hat und was Menschen nicht erwähnen, dass dieser Mann eine Herrenrasse ins Leben rufen wollte und dass genau das Bild entspricht, was wir haben, wenn wir keinen Gott haben. Nämlich, was sagt die Evolution? Eine Höherentwicklung. Dieser Mann hat das gelebt, was er geglaubt hat. Nämlich eine nächste Rasse zu erschaffen, eine Herrenrasse, die über alle anderen regiert. Und wir kennen die Folgen. Behinderte wurden getötet, Zigeuner, Juden, Homosexuelle wurden umgebracht, weil sie nicht diesem Lebensstandard oder seiner Lebensphilosophie, Ideologie entsprachen. Also eigentlich hat der Mann Weiterentwicklung gelebt, aber komisch, die Menschen, die es betraf, die waren damit nicht einverstanden. Hitler hat 42 Attentate überlebt. Also ein stärkerer Beweis, dass der Mann auf der richtigen Spur war, denn er hat sich hier durchgesetzt, oder? Ein Monster, aber der genau lebte, was wir heute noch als Theorie verkaufen, nämlich eine Höherentwicklung. Fragezeichen. Man kann die Liste noch stundenlang durchführen oder fortsetzen. Und wir opfern alle. Hör gut zu. Du und ich, wir opfern heute noch irgendwelchen Göttern, irgendwelchen Weltanschauungen. Die Götter heißen heute nur anders. Sie heißen Selbstbestimmung. Sie heißen Freiheit, Lust, maximale Glückerreichung, über Leichen gehen, sexuelle Triebe, Suchtmittel, Geldgier, Erfolg, Verwirklichung, durch Corona auch Fitness und Selbstdarstellung. Das sind die Götter. Und diese Götter, die verlangen Opfer. So wie Gott im Alten Testament verlangen diese Götter heute noch Opfer. Und wir haben gelesen, dass allein im letzten Jahrhundert 3-mal so viele Menschen ums Leben gekommen sind, nur durch Kriege, wie im gesamten Zeitraum bis Jesus Christus. Ist Gott grausam? Also nach dem, was wir jetzt eben gehört haben, ist Gott ein ganz kleines Licht. Seit es Menschen gibt, werden Götter erdacht, werden Götter erfunden, werden Götter bestimmt, nur mit einer Absicht, nämlich, dass wir uns eine Lücke füllen, dass wir es besser haben. Zum Beispiel hatten die Ägypter sehr viele Götter und diese Plagen, die damals stattgefunden haben, die waren adressiert an deren Götter. Fruchtbarkeitsgötter, Götter des Wetters, der Rache und wie sie auch alle hießen, des Sonnengottes. Es wurde finster und der Sonnengott konnte nichts tun. Und Gott bestraft alle und er zeigt den Menschen auf, dass deren Götter alles erdachte Wesen sind. Und jetzt kommt der feine Unterschied. Alle diese Götter sind von Menschen gemacht und von ihnen benannt. Mit einer Ausnahme, der Gott der Bibel. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Dieser Gott hat sich selber vorgestellt. Er hat sich selber mit Namen genannt. Er hat seine Attribute beschrieben. Und dieser Gott hat sich den Menschen gezeigt. Er hat mit Menschen gesprochen, mit Menschen gegessen, mit Menschen geredet. Er hat sogar mit Abraham, die gemacht. In Sodom und Gomorra, wir erinnern uns vielleicht. Und Abraham handelt mit ihm, wie auf dem Bazar. Und er rettet Menschen raus und die treffen sich irgendwo. Das ist Gott. Klar, wir können Gott nicht sehen, aber er kommt in einer anderen Gestalt. Aber er hat sich zeigen lassen. Und nur dieser eine Gott, und das war gut, dass der eine das diesen Punkt genannt hat, er lässt sich historisch beweisen. Nämlich durch sein Volk Israel. Es wurden tatsächlich auch Wagenräder im Schilfmeer gefunden. Es sind Spuren da, man kann es nachvollziehen. Gott spricht durch sein auserwähltes Volk Israel, das heute real existiert, obwohl es vertrieben worden ist. Ich glaube, die Juden betragen heute, unter 1% der Weltbevölkerung sind Juden. Und sie überleben inmitten von Millionen von Feinden, die das Volk Israel heute noch zerstören wollen. Jesaja, der Prophet, der 600 vor Christi, das spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird ein Kind gebären und du sollst ihm den Namen Emmanuel geben. Oder er wird Emmanuel heißen, das heißt Gott mit uns. Aus den Juden kommt jemand, der heißt Gott mit uns. Ist voll crazy, eine Jungfrau, die schwanger wird. Also, wenn meine Tochter mal ankommen würde, ich würde es nicht glauben. Weil es heute nicht mehr gibt. Es ist ein einmaliges Wunder, das Gott sich ausgedacht hat. Und ich frage mich, was ist das größte Wunder? Eine Jungfrau, die schwanger wird oder ein Einzeller, aus dem ein Mensch rauskommt? Also es setzt beides Glauben voraus, aber die Bibel lässt das nicht nur beim Glauben, sondern sie beschreibt in Johannes, diese Wunder sind aufgeschrieben worden, damit ihr glaubt. Das heißt auch, Gott kommt auf deinen Verstand und sagt, das ist geschrieben, damit du glaubst. Du kannst es prüfen. Du kannst die Evolution wirklich prüfen, aber hey, es ist bis heute eine Theorie. Darwin ist schon, 100 und Jahre tot, 130, 100, meine ich, um 1900 lebt er, glaube ich, 1800 irgendwas, Ende. Es ist bis heute eine Theorie und ich war im Museum, ich habe mir das angeschaut, der Mann ist 3 Jahre gesegelt, schreibt seine Papiere auf, er verstirbt. Und ich bin nach Hause gefahren, habe darüber nachgedacht und habe gedacht, die sind damals nur mit dem Schiff gereist, die hatten keinen Google, die hatten keine Möglichkeit, Fotos zu machen, sondern alles zu zeichnen. Nach 3 Jahren ist der Mann fertig, stellt seine Theorie auf und bis heute ist die gültig. Habt ihr schon mal überlegt, wie viel man in 3 Jahren mit dem Schiff überhaupt erkundigen kann? Ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Karten übertragen, ohne Kopien, einfach mal irgendwas runterschreiben. Ich weiß, dass wir einen Beruf lernen, 3 Jahre, aber da sind wir gerade so Geselle. Wir haben noch nichts im Leben erreicht, wir sind nur gerade ausgebildet. Und seine Theorie wird bis heute noch als Theorie gehandelt. Man muss sich fragen, warum es bei einer Theorie immer noch bleibt. Es gibt keine Übergangsform. Es ist bis heute keine Übergangsform gefunden worden. Du kannst gerne auf die Homepage gehen, bei uns eg-marinheide.de. Wenn du eine Tierform kennst, wenn du irgendwas kennst, was von selber entstanden ist, dann darfst du mir gerne schreiben. Ich korrigiere meine Sichtweise. Ich sage zu meinen Kindern einfach, das ist mein tiefstes Beispiel, nicht mal Kacke entsteht von alleine. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Und das Volk Israel, ein historischer Beleg von Gottes Absicht. Wir haben Psalm 106 gelesen, es wird wieder gesammelt werden. Warum? Weil Gott es versprochen hat. Nicht, weil wir uns diesen Gott gemacht haben, sondern weil Gott es Abraham versprochen hat. Und er sammelt sein Volk. Ich lese eine Stelle aus Hesekiel 34, 11 bis 13. Das ist nicht auf der Folie. Das habe ich mir so rausgeschrieben. Hesekiel 34, 11 bis 13. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen, und werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Eine historische Tatsache, das Volk Israel bis zum letzten Jahrhundert verschollen. 1948, ich glaube, das ist korrekt, 48, wird der Staat Israel ausgerufen. Mitten in der Wüste bekommen die ein Land. Und an diesem Land streiten sich bis heute komischerweise die Völker, die Abraham als gleichen Vater des Glaubens sehen. Das passt nicht zusammen. An Israel, und hier spricht Gott von einem Hirten, der die Schafe sammelt. Wir wissen, dass Johannes das berichtet, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sammelt seine Schäfchen und die Menschen scheiden sich an eben diesem Jesus. Und das ist der fundamentale Unterschied. Und ich möchte das Märchen hier beenden, dass wir Muslime und Christen an einen gemeinsamen Gott glauben. Es ist nicht möglich, denn unser Gott kommt auf die Erde und sammelt seine Schäfchen, er setzt ihn in ein Land und die Nachkommen Abrahams durch Ismael, sie bekämpften ihn, das Volk. Es ist nicht möglich, eine Glaubensrichtung, die Jesus als Gekreuzigten verneint, während wir Christen ganz klar wissen, dass Jesus auferstanden ist aus außerbiblischen Berichten, die beschreiben, die jüdische Geschichtsschreiber, dass dieser Jesus gelebt hat, auferstanden ist. Die zentrale Botschaft, dass Gott auf die Erde gekommen ist, unsere Sünden vergeben hat und in den Himmel aufgefahren ist. Hör ich ein Amen? Wer hat recht? Wer hat recht? Wie passt das alles zusammen? Ich lese noch einmal Römer 4 und wir versuchen das Ganze mal zusammenzufassen. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal für eure Geduld. Römer 4 von 13 bis Ende. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Und wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und den ruft, und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und er zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Er steht aber nicht allein um seinen Willen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch, und jetzt einmal noch eine Konstatation, um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Kraft dieser Aktion sind wir Abrahams Miterben, sind wir seine Nachkommen, dem Glauben nach, weil es Gott wichtig war, sein Versprechen einzuhalten. Gott erklärt, warum er ihn berufen hat, um unsere Übertretungen zu versöhnen. Und jetzt haben wir uns viele Beispiele angeschaut und ich bin sicher, dass auf jedem einzelnen Stuhl, auch hier hinter der Kanzel, jemand steht, der selber genug Übertretungen im Leben hat. Streng genommen müsste das Volk Israel auch hier reinmarschieren und uns umbringen. Ich habe mir oft die Frage gestellt, warum gehen wir Christen nicht und kämpfen für Gott? Hat der Gott sich im Alten Testament zum Neuen gewandelt, dass er nicht mehr so jähzornig ist? Stattdessen ist genau andersrum. Christen werden weltweit für ihren Glauben verfolgt. Sie werden weltweit dafür geachtet und sind auch heute die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft der Welt. Gottes Zorn hat sich genau hier entladen. Und das ist die Botschaft, und hier trennen sich alle Religionsgemeinschaften, dass dieser Gott, der sich selber einen Namen gab, sich gezeigt hat, präsentiert hat, sich bewiesen hat, bis heute überprüfbar ist, der sich herausfordern lässt, was andere Religionsgemeinschaften sogar verbieten. Du darfst nicht forschen, ob der Islam korrekt ist. Du darfst es nicht. Wenn du Zweifel hast, hast du Konsequenzen. Gott sagt, prüft es. Öffne deine Bibel, forsch nach. Schau auf Google nach, mach Ausgrabungen. Du kannst es forschen. Du sollst es forschen. Und wenn wir diesen grausamen Gott verstehen, dann ist hoffentlich dieser Kontrast noch größer, dass die Menschen heute genauso schlecht sind wie damals, dass wir eigentlich den gleichen Gott haben. Wir haben den gleichen Gott, nur dass sein Zorn sich an eben seinem Sohn gezeigt hat, den er aber vom Tode auferweckt hat, damit wir eben nicht mehr sterben müssen. Gott ist es, der Moral definiert hat. Und wir haben gelesen, er hat die Gesetze in zwei Tafeln reingeschrieben. Das erste Notebook war erfunden. Wir Menschen googeln heute alles, aber wir googeln nicht nach den 10 Geboten. Und dieses Gesetz ist gekommen, um zu zeigen, dass wir eigentlich nichts vorzuweisen haben. Gott hat Moral definiert. Und wenn wir in einer evolutionistischen Weltanschauung leben, dann gibt es keine Moral, außer dass der Stärkere Recht hat. Komischerweise, wenn der Stärkere uns trifft, sind wir nicht einverstanden. Wenn wir es anderen wegnehmen, sind wir einverstanden. Eine Theorie, die absolut haltlos ist. Und anhand dieser Gesetze, wenn du an diesen Gott nicht glaubst, ist es deine Entscheidung, gar keine Frage. Aber du wirst irgendwann vor Gott Rechenschaft geben müssen. Denn wenn dieser Gott der Bibel recht hat und der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, dann glaube es mir, wird auch dich nicht verschonen. Und Gott hat ganz klar gesagt, wer mich hasst, den werde ich zum Angesicht vergelten. Das sind harte Worte, aber Gott lässt uns nicht damit stehen, sondern er sagt, hier ist Jesus, der Same Abrahams, der aus den Juden kam. und an dem scheiden sich alle Religionen. Und das Christentum ist die einzige Religion, in der wir nichts beweisen müssen, in dem wir uns nicht höher entwickeln müssen, sondern in dem sich ein Gott runterentwickelt hat, wurde wie wir Menschen, hat mit uns geredet, hat gegessen, Wunder getan, hat sich kreuzigen lassen, hat sich anspucken lassen und ist wieder auferstanden. Und diesen Gott, den möchte ich dir heute mitgeben. Und vielleicht forschst du nach und ich fordere dich auf, forsche nach, ob es so einen Gott nochmal gibt. Ob man wirklich, so wie die Kommentare, die eingegangen sind, ob man einen Gott erleben kann. Und ich möchte dich einfach in diese Woche entlassen. Denk drüber nach. Forder Gott wirklich heraus. Gott, wenn es dich gibt, zeigst du dich. Wer ihn von ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden. Ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das kein anderer Gott geben kann. Denn niemand hat je Heilsgewissheit in einer anderen Glaubensgemeinschaft. Denn es ist ein Prinzip von Hoffen und guten Taten und schlechten Taten. Interessant, dass wir mit dieser Einstellung niemals eine Frau oder einen Partner fürs Leben suchen, dass wir sagen, oh, wir hoffen, der wird besser sein, sondern wir sind überzeugt, dass wir den richtigen Partner haben. Wir stellen keine Bedingungen, sondern wir gehen in Liebe in diese Sache. Und genauso hat Gott das gemacht. Er hat seinen Sohn geopfert, unabhängig, ob du Entscheidungen für ihn triffst oder nicht. Aber du wirst am Ende Rechenschaft geben. Und das sollte uns Christen, und der Mike, danke dir für dein Wort an den Philipp, oder dieser Philipp, sein Glaube hat sich in seinem Leben gezeigt. Er war kein Mann der leeren Worte, sondern der Slogan war, do something, richtig? Mach etwas, tu etwas, denn dazu bist du im Leben berufen. Und wir Christen haben eine Berufung, wir sollen rausgehen. Und nur Christus allein gibt uns Motivation, einzustecken, durchzuhalten, uns zu opfern für den richtigen Gott. Unsere Zeit, unsere Hobbys, unsere Beziehung und vielleicht noch ein kurzes Anmerken an Mose, als er damals zum Pharao ging. Er hatte zwei Kinder. Er hat die Kinder, seine Frau, zum Schwiegervater geschickt, hat sich nur um das Volk Gottes gekümmert. Und als sie in der Wüste waren, dann kam seine Familie zu ihm. Ein Opfer, das er gebracht hat, um 600.000 gezählte Menschen plus Anhang, die ihn eigentlich gar nicht interessierten. Es war nicht mal seine Familie, aber die er rausgeführt hat, weil Gott das ganz klar gesagt hat. Und ich möchte überprüfen, was sind deine Opfer? Und so rede ich auch ganz klar zu mir, was sind meine Opfer? Die Ewigkeit wird es zeigen. Wie bist du bei der Sache dran? In welcher Tiefe gehst du rein? Und ich möchte dir Mut machen. Es lohnt sich, auch wenn wir wie Schafe geschlachtet werden. Aber wir haben einen Gott, der nichts vergisst. Und der sich alles notiert und der uns Hoffnung gibt, hier im Jetzt. Wir haben ewiges Leben jetzt schon. Das ist genial. Was hast du für eine Power, wenn du weißt, du lebst jetzt schon ewig? Zeig das in deiner Umgebung, zeig das, wo du bist. Und ich möchte aufstehen, dass wir zusammen diesen Gott preisen, ihm danken. Amen.